eingeschaltet? Hört ihr mich? Bin ich da? Wunderbar. Halleluja. Bevor ich mit euch länger rede, würde ich gerne mit Gott noch kurz sprechen. Seid ihr dabei? Halleluja, das ist gut. Vater im Himmel, wir sind vor dir in Ehrfurcht und voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit, dass du uns durch Jesus zu deinen Kindern gemacht hast oder machen möchtest. Danke für die Brücke, die du uns gebaut hast, zurück zu dir, versöhnt und eins mit dir zu sein. Gott, ich liebe dich und ich danke dir für dein Volk, das heute Morgen hier sitzt, für jeden Einzelnen, wo er auch gerade steht. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern dass es das tut, was du für heute Morgen geplant hast. Und ich bete, Herr, dass du jede Härte und jede Bitterkeit und jede Mauer von Herzen aufweichst heute Morgen, damit Menschen in der Lage sind, deinen guten Samen, dein gutes Wort zu empfangen. Denn du hast es vorbereitet für uns und ich danke dir dafür. Du bist gut und du meinst es gut. Du willst segnen heute Morgen jeden Menschen, der ja keine Faust, sondern eine offene Hand und ein offenes Herz hat. Ehre sei dir, Jesus. Amen. Amen. Meine Predigt heißt Wandle im Geist. Gut, ist schon Begeisterung da, dann kann ich gerade das Amen anschließen. Mein Ziel ist, dass ihr versteht, wie wichtig das ist, dass wir als Christen im Geist wandeln. Und ich möchte euch ermutigen, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. So, das ist mein Ziel. Meine Predigt hat nur zwei Punkte und der zweite Punkt hat einige Unterpunkte. So, wenn ich euch also nachher beim Rausgehen frage, passt gut auf. Bernd hat gesagt, es ist Schulzeit und dann schreibt man Tests. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Tests das Leben schreibt. Also bei mir ist das so. Manchmal sogar in der Woche, wenn ich eine Predigt zum bestimmten Thema vorbereite, dann kommt so ein Klops in mein Leben hinein und gibt mir die Gelegenheit, genau das falsch zu machen, über das ich dann sonntags predigen werde, wie man es richtig macht. Und das ist total fantastisch. So, es liegt an dir, wie viel du heute studierst und du mitnimmst, denn die Tests, sie kommen in unserem Leben. Und ja, mein erster Punkt von den vielen, von den beiden lautet: Identifiziere das entscheidende Schlachtfeld oder erkenne das entscheidende Schlachtfeld. Es knüpft etwas an meine letzte Predigt, die hieß: Es ist Krieg. Wir hatten uns zwei Widerstände angeschaut, die wir als Christen so haben im Leben. Wir haben uns die Geschichte des Teufels, des gefallenen Engels angeguckt, den Verkläger der Brüder, den der immer meckert und kritisiert, den der lügt und betrügt und klaut. Den Kerl haben wir uns kurz betrachtet, aber nicht zu lange, weil unsere Aufmerksamkeit gehört dem, der größer ist, gehört unserem Gott. So, das ist ein Widerstand, der ist da. Aber wir haben uns auch den zweiten Widerstand angeguckt. Wisst ihr noch, was das für einer war? Super, genau, frisch verlobt und so fest im Wort, das ist cool. Unser eigenes Fleisch, unser alter Mensch, die alte Natur, so wie es die Bibel sagt. Und für mich die allerinteressanteste Feststellung bei diesem ganzen Studieren in Vorbereitung für heute kommt schon jetzt. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gerade auf dem Höhepunkt eurer Aufmerksamkeit. Wenn nicht, stoß mal deinen Nachbarn liebevoll mit dem Ellbogen an und sag, jetzt musst du aufpassen, gleich kannst du da nicht schlafen, aber jetzt musst du wirklich aufpassen. Also für mich die entscheidendste Feststellung in dem ganzen Ding war, dass auch im Alten Testament das genau so war. Israel hatte zwei Schlachtfelder, ich nenne es mal so. Sie hatten äußere Feinde, das waren die ganzen Itter. Wer kann mir ein paar nennen? Die Ammoniter, Moabiter, Amoriter, Hethiter, Kanaaniter, Jebusiter, die ganzen Itter. Wir haben manchmal so Ittis, das sind dann irgendwelche Entzündungen, sagen die Ärzte da. Aber die hatten die Itter als Feind. Klingt irgendwie ähnlich eklig. So, da kann man sich drauf konzentrieren. Kann man lesen in der Bibel, die haben dagegen gekämpft. Aber die Feststellung, um die es mir geht, ist, das war nie Es war nie das wirkliche Problem. Die Itter waren es nicht. Weil wenn das Volk Gottes so mit Gott war und den Bund gewahrt hat, dann haben die nur so gemacht. Puh, sind die alle umgefallen. Habt ihr das Alte Testament schon mal gelesen? Habt ihr die Kämpfe und die Schlachten gelesen, wenn es darum ging? Und sie haben vorher Gott gefragt, sollen wir hinziehen, wie sollen wir es machen? Bist du mit uns? Und Gott hat gesagt, jawohl, zieht aus, ihr werdet sie platt machen. Da haben die nur Buh gemacht, da sind die Feinde alle umgefallen. Ich überziehe das, aber genau so war es. Sie haben immer den Sieg gehabt, sie haben keine Verluste erlebt. Und das war nie das Problem. Das Problem war in ihnen, wenn es denn eins gab. Das Problem war ihre Bockigkeit, ihr Ungehorsam, ihr Götzendienst. Und die Probleme gegen den äußeren Feind wurden auch dann nur wirklich ein Problem, wenn es nicht gestimmt hat zwischen Gott und seinem Volk. Und darum möchte ich euch ermutigen, geistlicher Kampf, wunderbar, solange er nicht mit Hubschraubern auf dem Schafsberg oder sonst wo rumdüst und das Ding überzieht, bin ich mit euch einer Meinung. Wir stehen auf, wir sprechen und zack, erledigt ist die Geschichte. So, aber das Wirkliche, womit wir uns, denke ich, mehr beschäftigen müssen, ist der Kampf gegen die alte Natur beziehungsweise die Konzentration auf das, was der Heilige Geist von uns will und was Gott uns zu sagen hat für unser Leben. Welcher Schritt der nächste ist, das ist das. Darauf kommt es an und das musst du lernen, das muss ich lernen, weil wenn wir da so sind mit Gott und in dieser Verbundenheit bleiben und nicht Gottes Schutzraum verlassen durch Ungehorsam und Bockigkeit und eigene Wege, dann machen wir nur Buh und der Teufel flieht von uns. So ist das. Dankeschön für das Amen. Wer auch immer das, ah, Michael, wir zwei, wir machen das heute Morgen. Wir drei. Also, das ist das wirklich entscheidende Schlachtfeld. Und ich kann es mir nicht verkneifen, eine Bibelstelle mit euch zu lesen, die ist einfach so süß, die ein bisschen zeigt, wie es denn lief, wenn es gut lief, wenn Israel so richtig mit Gott eins war. Jesus und ich, und da ist nichts zwischen uns. Und lasst uns mal in Josua Kapitel 10 schauen. Vorne in eurer Bibel, Altes Testament, Bücher Mose. Und dann kommt der Nachfolger von Mose, dann kommt der liebe Josua. Und da schauen wir ins 10. Kapitel und lesen ab Vers 9. Nein, Michael, das mache ich noch selber. Du darfst zu Hause die anderen Kapitel des Buches Josua nachstudieren. Ich frage dich dann ab. Josua 10, 9 bis 11. Jetzt habe ich was gesagt, oh Herr. Okay, es war ein Kampf. Israel war im Kampf mit den äußeren Feinden. Und sie waren gut drauf. Sie waren nicht verstrickt in Rebellion oder Götzendienst, sondern sie sind wirklich mit Gott ausgezogen. Josua marschierte die ganze Nacht durch und führte einen Überraschungsangriff gegen die amoritischen Heere aus. Der Herr versetzte diese in Panik und die Israeliten erschlugen sie reihenweise bei Gibeon. Also hier lesen wir, wer ist berufen, Panikattacken zu haben? Der Feind, die Dämonen und nicht wir Christen. Wenn das noch umgekehrt ist, dann steh auf, liebe Schwester, lieber Bruder, und wir gehen zu Gott zusammen. Der Herr versetzt die Feinde Israels in Panik. Dann verfolgten sie sie auf der Straße hinauf nach Bethoron, jagten sie bis nach Aseka und Makeda und schlugen sie. Jetzt kommt das Schöne, ich finde das so schön. Vers 11. Als die Amoriter auf der Straße, die von Bethoron herunterführte, vor den Israeliten flohen, bewarf der Herr sie mit großen Hagelkörnern vom Himmel. Das ist so schön. Ach, ihr freut euch gar nicht, ihr seid langweilig. Ich habe jedes Mal so einen Spaß. Kindlich, vielleicht findet ihr mich naiv oder kindlich, aber ich finde das so süß. Ich stelle mir das vor, ich unten im Kampf gegen meine äußeren Feinde und Gott vom Himmel, er schmeißt ja. Zack, 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 zack. Und fort. Ach, ich find's cool. Und jetzt geht's weiter. Der Hagel tötete mehr Feinde, als die Israeliten mit dem Schwert umgebracht hatten. Gott hat den größeren Teil der Arbeit erledigt. So ist es bei uns auch. Auch im neuen Bund ist das definitiv der Fall. Amen. Amen. So, wenn du mit Gott unterwegs bist und die, was waren es nochmal, die Amoriter, gell? Ja, kommen dir vor die Füße. Heißt das nicht, dass du passiv wirst und dein Schwert liegen lässt und dass du keine Bibel mehr liest und nicht mehr geistlich wachsam bist. Du machst deine Arbeit, aber eins ist ganz gewiss, Gott kämpft für dich. Der hat den Sack mit den Hagelkörnern schon dabei. Die große Hand ist bereit, so zu packen und dir zu deinem Sieg zu verhelfen. Was haben wir für einen guten, was haben wir für einen fantastischen Gott, auf den wir uns verlassen können, der uns nicht hängen lässt. Das heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben. Es heißt nicht, dass wir keine Krisen mehr haben. Es heißt nicht, dass wir manchmal Schiss noch haben vor irgendwas, wenn irgendwo eine Horde wieder aufzieht. Aber es heißt, wir wissen eigentlich ganz tief in unserem Geist, es wird gut ausgehen, weil ich hänge mich an meinen Gott. Und der da im Himmel, der passt auf. Und der hat die Hagelkörner schon im Säckel. Amen. Okay. Also so läuft's, wenn es gut läuft. Und jetzt schauen wir uns aber dieses Schlachtfeld an, von dem ich eben gesprochen habe. Die alte Natur, wir haben das schon festgestellt, die ändert sich nicht automatisch, wenn ich mich bekehre. Das heißt, ich bin vielleicht im Gottesdienst oder in der Hauszelle und ich entscheide mich, Jesus mein Leben zu geben. Und das heißt, ich bin von da an ein Kind Gottes, ich habe die Fahrkarte in den Himmel. Aber das heißt nicht, dass ich sofort nicht mehr rauche, nicht mehr unreine Gedanken habe, komische Gewohnheiten pflege, sondern es gibt Dinge, die wir nach und nach ablegen müssen. In Galater 5 lernen wir, was denn diese Werke des Fleisches sind. Ich möchte sie nochmal anschauen mit euch. Das könnt ihr finden in Galater 5 ab Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das ist eine lange Liste. Und die Bibel nennt all diese Dinge Werke des Fleisches. Wir wissen, dass der Feind da auch mit wurschteln will und verführen will, aber das hier sind fleischliche Dinge. Und manchmal versuchen wir, das Fleisch auszutreiben, statt zu lernen, im Geist zu wandeln. Wir wursteln mit wilden Gebeten und wissen gar nicht, dass wir in einem Prozess der Heiligung stehen und hinwachsen müssen zu dem Bild, was Jesus heißt, der unser Vorbild ist, zu dem wir immer ähnlicher werden sollen. Jakobus schreibt im ersten Kapitel seines Briefes, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Was heißt das? Das heißt, dass ich verantwortlich bin für den Mist, den ich verzapfe. Nicht der Teufel, nicht die bösen anderen alle, mein Nachbar, mein Ehepartner, ich. Meine Begierde ist es, wenn ich ihr nachgebe, die mich zur Sünde verführt. Wenn ich ihr nachgebe, ist es meine Entscheidung. Kolosser 3 sagt, das haben wir das letzte Mal auch schon mal angeschaut, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Und es kommt eine ähnliche Liste wie im Galaterbrief. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Legt das ab, heißt es weiter hinten. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird. Der Kolosserbrief ist auch geschrieben an eine Gemeinde. Das heißt an Leute, die schon gläubig waren. Und er sagt zu uns, genau wie zu den Kolossern damit, töte, bring in den Tod, bring zum Kreuz all diese alten Gewohnheiten und diese fleischlichen Dinge, die noch in deinem Leben irgendwo vorhanden sind. Mein zweiter Punkt, also der mit den vielen Unterpunkten, heißt, wie kann ich jetzt auf diesem Schlachtfeld siegreich sein? Jetzt wissen wir, das ist das Ding, da gibt's richtig Arbeit. Wie denn nun? Mein erster Unterpunkt ist durch Konzentration auf das Richtige. Und jetzt kommt die Bibelstelle, die witzigerweise der Bernd vorhin schon vorgelesen hat. Der hat mein Konzept gar nicht gelesen. Deswegen hat Gott das wohl heute Morgen beschlossen, dass diese Bibelstelle uns was zu sagen hat. Und zwar 1. Petrus 2, ich lese es nochmal. Da schreibt Petrus, trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr, ich lasse kurz was weg, sollt ihr nach dem Wort Gottes verlangen, das ihr braucht, um im Glauben zu wachsen. Es sind Entscheidungen für das Richtige. Man kann nicht an etwas denken. Wenn ich euch sage, denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Das geht nicht. Aber wenn der rosa Elefant meine fleischliche Gewohnheit, die ich loswerden will, ist, dann sage ich dir eben, denke nicht an den rosa Elefant, sondern denke an die grüne Maus. Und sofort ist der rosa Elefant weg. Wisst ihr? Oftmals versagen wir im Umgang mit Sünde und fleischlichen Gewohnheiten, weil wir uns entscheiden, super anstrengen, aus eigener Kraft das Ding in den Griff zu kriegen. Und es klappt gar nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Du hast versucht, damit aufzuhören, hast es eine Woche geschafft und dann war es wieder da. Dann kam das Schuldgefühl, dann kam die Scham, dann bist du nicht mehr in die Zelle, weil du dich geschämt hast, hast dich nicht mehr mit der Bibel beschäftigt. Aber wenn wir klug sind, das sollen wir ja sein, dann konzentrieren wir uns auf die grüne Maus, statt auf den bösen rosa Elefanten. Das heißt, anstatt krampfhaft zu versuchen, deine unreinen Gedanken irgendwie auszuradieren, füllst du dein Herz mit guten Gedanken. Du liest deine Bibel, du hörst dir Predigten an, du liest gute Bücher, du gibst dich viel mit Christen ab. Und Versuchungen sollen wir ja überwinden. Und das passiert nicht, indem wir sie besonders ins Augenmerk fassen, sondern indem wir sie links liegen lassen und uns mit etwas anderem, mit dem Richtigen beschäftigen. Ich habe mal eine Situation erlebt, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da habe ich mich über jemanden ganz, ganz ätzend geärgert. Hat mir jemand Unrecht getan und ich war so richtig, ich hatte, wie sagt man so schön, ich hatte so einen Hals. So einen Hals hatte ich. Und meine Gedanken gingen alles rund. Habt ihr alle noch nie erlebt, aber mir ist das schon passiert. Und kurz vorher hatte ich eine Predigt gehört, da sagte jemand, wenn du zu sehr mit dir selber, dann kümmere dich um jemand anders. Das fiel mir in dem Moment wieder ein. Dachte ich, super, war ein cooler Vorschlag. Habe ich zum Telefon gegriffen und habe eine Frau angerufen, von der ich wusste, der geht es zurzeit total bescheiden, weil die in einer ganz schweren Situation steckt. Hab sie gefragt, wie es ihr geht, habe für sie gebetet, habe mir ihre Not angehört und habe aufgelegt. Und der rosa Elefant meines Ärgers war weg. War einfach weg. Ist eine coole Strategie, oder? Also ich fand die super. Etwas habe ich gelernt von John Bevere. Der hat geschrieben in einem seiner Bücher, wo es um Nähe zu Gott geht, dass unser Verlangen, das heißt mein geistlicher Hunger, mein Appetit, sich danach richtet, was ich regelmäßig zu mir nehme. Was heißt das? Das heißt, am Anfang mag ich den Salat und die Äpfel vielleicht nicht so gerne, aber wenn ich mich entscheide, sie einfach regelmäßig zu konsumieren, weil ich weiß, es ist richtig, werde ich irgendwann mich auch auf den Apfel freuen. Ja? Also die Chinesen mögen gerne Reis, die Bayern Klöße, die Italiener Nudeln. Woher kommt das? Weil Mutti hauptsächlich das gekocht hat. Wir werden geprägt durch das, was wir häufig zu uns genommen haben in der Vergangenheit. Und man kann sich diesbezüglich umpolen. Wir waren jetzt im Kino und haben festgestellt, es gibt Leute, die lieben salziges Popcorn. Ich mag süßes Popcorn. Warum ist das so? Weil man das in der Vergangenheit nur so gekannt hat. Das heißt, wenn ich also beschließe, das Richtige zu futtern, geistlich betrachtet, die richtigen christlichen Bücher zu lesen, sage ich mal, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Sachen, Manche ziehen einen mehr runter, als dass sie einen aufbauen. Und vor allen Dingen das Wort zu studieren und Dinge zu tun, die meinem Glauben neue Nahrung geben, stellen wir fest, nach einer Weile schmeckt ja gar nicht so schlecht. Macht ja sogar Spaß. Nicht immer, aber immer öfter. Und der Hunger und der Appetit nach den richtigen Dingen wächst. Gut, das war der erste Unterpunkt. Auf das Richtige, auf das Gute sich zu konzentrieren. Mein zweiter Punkt ist mindestens genauso wichtig. Wie lerne ich das, auf diesem Schlachtfeld siegreich zu sein, im Geist statt im Fleisch zu wandeln? Indem ich keine Kompromisse mache. Was ist ein Kompromiss? Ein Kompromiss ist eine Vereinbarung zwischen zwei Seiten, mit der keiner richtig zufrieden ist, hat mal jemand gesagt. Stimmt. Also es ist irgendwie, wir kriegen es nicht hin. Blau und rot, Mama halt lila. Ne? Das ist unser Kompromiss. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, ist das nicht der Deal. Kann in der Beziehung zu deinem Mann, ne, so im Alltagsding kann das sein, aber wenn es um geistliche Dinge geht, gibt es keinen Kompromiss. No compromise. Keiner. Lass Gottes Wort alleine der Maßstab sein. Viele Entscheidungen, die wir treffen, wir frommen Leute, die wir sonntags hier sitzen und sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Viele unserer Entscheidungen beruhen immer noch auf der Gesellschaft. Alle machen das so. So eine Art Gruppendruck. Der Tradition, das haben wir schon immer so gemacht. Es war noch nie anders. Manche Entscheidung beruht alleine auf dem Verstand. Ist doch logisch, dass ich mein Geld nicht weggebe. Bin ich ja doof, wie soll das denn mehr werden? Ne? Die Mathematik soll mal einer verstehen. Versteht keiner, nur Gott. Und viele Entscheidungen, die wir als Christen treffen, beruhen auch immer noch auf unseren Gefühlen. Es fühlt sich doch so gut an, wenn ich das mache. Und wir verwechseln Seele und Geist. Es ist schön, wenn deine Gefühle, wie gesagt, kongruent, übereinstimmend sind mit dem, was der Geist Gottes will. Das gibt es. Aber es gibt auch das andere, wo Gott von dir etwas erwartet, was dir keinen Spaß macht, was wehtut, was Opfer bedeutet, was unangenehm ist, etwas auszuhalten, etwas zu ertragen, auf etwas zu verzichten, was dir eigentlich ja gut gefallen würde. Das Alte Testament ist voll mit Kompromissen. Israel hat genau das auch immer wieder getan, obwohl Gott ihnen klare Anweisungen gegeben hatte. Eine Anweisung fand ich in Josua 23 ab Vers 8. Oder ich lese mal nur die Verse 12 und 13, ihr könnt das zu Hause mit Michael nachstudieren. Josua 23, 12 und 13. Josua sagt zu Israel, wenn ihr euch jedoch von ihm, gemeint ist Gott, abwendet und Mischehen mit den Überlebenden der Völker, die unter euch verblieben sind, eingeht, dürft ihr sicher sein, dass der Herr, euer Gott, sie nicht mehr weiter aus eurem Land vertreiben wird. Stattdessen werden sie euch zur Schlinge und zum Strick werden, zum ständigen Schmerz in eurer Seite und zum Dorn in euren Augen, bis ihr aus dem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, ausgelöscht sein werdet. War nicht so nett irgendwie, der Abschnitt hier. Gott hat Israel verboten, Menschen zu ehelichen, die nicht zu Gottes Volk gehört haben. Und ich sage dir, das hat sich nicht geändert. Ich als gläubige Frau alleine bin, sollte ich nicht einen Mann heiraten, der Jesus nicht lieb hat. Wenn du verheiratet bist und du bekehrst dich, wunderbar, nimm alle Verheißungen der Bibel, dass deine Familie sich bekehrt, kein Problem. Aber wenn du Christ bist, liebe Frau, und du bist alleine und es geht darum, einen Partner zu finden, wir haben so einen tollen Kurs sogar, die Bräute bereiten sich vor und haben sich entschieden zu warten auf den Mann, den Gott schickt. Ich weiß von einer Frau, die hat mal gesagt, Gott, und wenn ich ehelos bleibe, dann bleibe ich lieber ehelos und alleine, als da einen Fehler zu machen. Das hat Konsequenzen für dein ganzes Leben, mit wem du dich bindest. Für die großen Entscheidungen und für die kleinen. Für deinen Dienst für Gott, für alles. Es kann das kaputt machen und auslöschen. So. Ich denke manchmal, es ist wie bei meinem Hund. Unser Hund ist noch nicht kastriert, unser Großer, und der hört relativ. Er ist erzogen. Aber wenn der einen anderen Hund sieht, dann macht es manchmal Klick. Dann reagiert er überhaupt nicht mehr. Und bei Christen habe ich das auch gesehen. Die gehen mit Jesus, aber sobald sie sich verlieben, womöglich in jemand aus der Welt, dann macht es hier irgendwie Peng und du siehst sie nicht mehr. Wisst ihr? Und das ist nicht gut. Das ist ein fauler Kompromiss. Darum sei treu Gott, auch vor dem Traualtar, und gib nur dem dein Ja, dem auch Gott sein Ja für euch beide gegeben hat. Gut? Amen. Dann gab es noch einen Kompromiss, den ich gefunden habe. Da geht es um Eltern. Da geht es um den Papa, der Pfarrer war, sagen wir mal so. Da geht es um den Eli, der war Priester. 1. Samuel 2. Und der hatte Söhne, und das waren keine gottesfürchtigen Söhne. Das waren völlig missratene Söhne. Was haben die gemacht? Die waren habsüchtig. Sie haben sich von den Opfern Dinge genommen. Und die Bibel sagt, sie haben mit den Frauen geschlafen, die im Tempel vorne Dienst getan haben. Die haben rumgehurt und die waren geldgierig. Ganz eklige, fette Sünden. Und was hat Eli gemacht als Vater, als Priester? Nix hat er gemacht. Und dann sagt Gott zu ihm in 1. Samuel 2, 29, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Denn du und sie, ihr seid fett geworden von den besten Stücken der Opfer, die mein Volk Israel mir darbrachte. Und dann kommt noch so eine unangenehme Geschichte, was passieren wird mit seiner Familie. Wen ehrst du mehr als Gott? Wessen Sünde lässt du stillschweigend stehen, obwohl du Verantwortung hast? In deiner Familie, in deinem Haus, in deiner Zelle, da wo du von Gott deinen Zuständigkeitsbereich hast. Wo ehrst du Menschen mehr als Gott und kriegst den Mund nicht auf, wenn du siehst, da läuft etwas gewaltig schief? Ist ein Kompromiss. Angst zu haben, sich unbeliebt zu machen, oder das gehört dazu, wenn wir mit Jesus gehen. Wenn du mit Jesus gehst und dich nicht ab und zu unbeliebt machst, ist was verkehrt, sagt die Bibel. Weil die falschen Propheten, die wurden geliebt und verehrt. Aber die richtigen, die haben ab und zu eins auf die Mütze gekriegt. Hast du lang keins mehr auf die Mütze gekriegt? Du Bus. Nein, aber seid ohne Kompromiss. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Sei Gott treuer als Menschen. Egal wer. Ganz egal. Dann noch eine. So ein paar, jetzt wird es ein bisschen blutig. So FSK ab 16 oder so. Jemand jünger? Okay, ja, ihr schafft es. Eure Eltern, eure Mamas sind hier und es klappt. Okay, 1. Samuel 15. Saul, König Saul, der von Gott erwählte König des Volkes Israel. Toller Kerl, hat tolle Sachen gemacht und irgendwann war er so lau, er war halb gehorsam. Er sollte die anderen Itter, diesmal die Amalekiter, vernichten. Hat er aber nur zum Teil gemacht und dann hat er ein Opfer dargebracht, was er nicht hätte darbringen dürfen. Also er ist richtig vom Weg Gottes ganz dicke weggegangen, der Saul. Große Fehler gemacht, war ungehorsam, rebellisch Gott gegenüber. Er hat den König Agag, der Amalekiter, am Leben gelassen. Dann kommt Samuel, ein anderer Pfarrer, ein anderer Priester, und er sagt zu ihm, hol Agag, den König der Amalekiter, her. Agag trat gelassen vor ihn, denn er dachte, sicherlich ist das Schlimmste nun vorbei und ich bin verschont geblieben. Aber Samuel sagte, dein Schwert hat die Kinder vieler Mütter getötet, so wird jetzt auch deine Mutter kinderlos sein. Und Samuel hieb Agag in Gilgal vor dem Herrn in Stücke. Das sind so die leckeren Bibelstellen des Alten Testaments, die man gerne zitiert und auf Geburtstagsgrußkarten schreibt. Nee. Was sagt uns das? Was sagt mir das? Ich meine, wir töten keine Menschen. Wir wissen, unser Feind ist nicht Fleisch und Blut, sondern sind die Mächte und Gewalten in der himmlischen Welt. Was sagt uns das? Wir gehen keinen Kompromiss ein. Und wenn Gott sagt, gerade, dann gehen wir gerade. Wir gehen nicht ein Krümmelchen davon weg. Und wir machen keinen Kompromiss. Und wir sagen nicht, oh, mein Hasilein, ja mach du mal, du wird schon so schlimm jetzt sein. Nein, wir gehen den geraden Weg, weil wir wollen den Sieg haben. Und wir wollen im Geist wandeln, oder ich. Okay, eine letzte. Dann habt ihr es mit den schlimmen Bibelstellen schon geschafft. Das ist Josua nochmal. Josua 9. Da gibt es so eine Story, die erzähle ich ganz kurz. Israel sollte Kanaan einnehmen, das verheißene Land. Und sie sollten keinen Frieden schließen mit den Völkern um sie rum. Und da gab es Leute, die waren ganz clever, die Gibeoniter aus einer Stadt namens Gibeon. Und die haben sich alte Klamotten angezogen, die dreckig und zerrissen waren. Die haben sich das Brot von vorletzter Woche in die Tasche gepackt, so beim Bäcker die alten Kanten eingekauft und haben so getan, als kämen sie von weit her. Und dann haben die Israeliten einen Fehler gemacht. Sie haben einen Bund mit ihnen geschlossen. Sie haben gesagt, okay, wir tun euch nichts. Ihr kommt ja von weit her, immer kein Problem. Was haben sie nicht gemacht? Sie haben Gott nicht gefragt. Sie haben Gott nicht gefragt. Und wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, dann frage Gott vorher. Auch bezüglich deiner Gewohnheiten, auch bezüglich der kleinen Dinge. Weil diese Gibeoniter haben ihnen nachher ja, einfach Probleme gemacht. Und wir schließen manchmal auch so einen kleinen Pakt mit unserem Fleisch, mit dem alten Menschen. Ja, das mache ich, aber das gebe ich noch nicht auf. Aber Gott möchte von dir Kompromisslosigkeit, weil er hat auch keinen Kompromiss gemacht. Er hat sich nicht nur foltern lassen, er ist gegangen bis in den Tod. Und wir müssen auch in den Tod gehen mit unserem alten Menschen. Okay, weiterer Unterpunkt. Wie kriege ich Sieg auf dem Schlachtfeld, das gegen die alte Natur anrückt und im Geist, wenn ich im Geist wandeln will? Meditiere über dem Wort und bete. Ist so ein bisschen eigentlich eine Ergänzung zu dem ersten Punkt. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, 1. Kapitel, 3. Vers, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Das ist eine coole Bibelstelle. Wenn wir Jesus kennenlernen, gibt er uns alles, was wir brauchen, um dieses Leben zu führen. Das heißt, ich leg mich nicht so an, das nicht zu tun, sondern ich schaue Jesus in die Augen und mit ihm zusammen schaffe ich das. Es kommt aus der Beziehung zu Gott heraus. Ich bin verheiratet, sehr, sehr gerne, sehr, sehr glücklich. Und stell dir vor, ich hätte jetzt ein Handbuch über die Ehe. Was macht man da so? Zu euch darf ich leider nicht, dann schall es immer. es gibt ein Handbuch. Was muss man mit so einem Mann alles machen? Küssen sollte man den, ab und zu was Nettes sagen. Bewundern, vielen Dank. Okay. Hast du mit Bernd irgendeine Vereinbarung getroffen? Klappt doch ganz gut, oder? Ja, jetzt lass mich nicht im Stich hier. Heute ist Muttertag. Okay, dann schlage ich morgens mein Buch auf, küssen. Okay, Bernd, komm her, Küsschen. Dann lese ich, bewundern, du siehst heute so schön aus. Wir sind manchmal so im Umgang mit Gott. Wir tun nach Vorschrift, aber wir vergessen, dass es um eine Liebesbeziehung geht. Komm mal her. Dann verstehen die das alle viel besser. Komm. So, wenn ich meinem lieben Ehemann in die Augen schaue, auch wenn wir uns vorher vielleicht mal in der Wolle hatten, das gibt es auch bei Pastors manchmal, ganz selten, und schaue in diese wunderschönen grünbraunen Augen, irgendwann ist es dann soweit, dass ich küsse, ohne, vielen Dank, ohne dass ich in mein Handbuch geschaut habe, Ehemänner soll man küssen. Ja, danke schön.
Komm gerne wieder.
Ja, ich weiß. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Gott, der dich lieb hat, deinem Jesus in die Augen zu schauen. Und der Heilige Geist, der zeigt uns doch, wie Jesus ist. Und in meiner Zelle, da hat die Erika, die ist heute in Urlaub, die hat was ganz Tolles gesagt, was sie gelesen hat. Sie hat gesagt, Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg, nicht das ist der Weg. Also er hat nicht gesagt, tue das, sondern er hat gesagt, ich bin. Und in einer Beziehung Ich kenne den Bernd schon über 2 Jahrzehnte und trotzdem gelingt es ihm, mich zu überraschen. Er verändert sich, er lebt mit Gott, Dinge passieren und ich entdecke was Neues. Und wie viel mehr bei Gott? Gott überrascht dich. Gott ist nicht Schema F. Diese Beziehung lebt. Und aus dieser Beziehung heraus zu leben, heißt eigentlich, im Geist zu wandeln. Mal ganz einfach ausgedrückt. Nicht schematisch zu knutschen, sondern jeden Tag neu, ganz spontan ihn zu lieben. Mein letzter Punkt ist, rechne mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das haben wir uns angeguckt mit diesen 2 Gesetzen das letzte Mal. Das Gesetz der Schwerkraft und das Gesetz des Auftriebs. Das Gesetz der Schwerkraft sagt, wenn ich etwas loslasse auf dieser Welt, fällt es nach unten. Flugzeuge fliegen, weil sie nach irgendwelchen physikalischen Gesetzen es schaffen, das Gesetz des Auftriebes zu nutzen und kommen irgendwie in die Luft. Und so ist es bei uns. Wenn wir im Geist wandeln, heißt das nicht, dass der alte Mensch nicht mehr existiert, dass dieser Kampf schon auf der Erde beendet ist. Aber es heißt, wir können diese Schwerkraft, die uns nach unten ziehen will, überwinden mit dem Heiligen Geist durch das Gesetz des Auftriebs und mit Gott zusammen fliegen lernen. Ja, das möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen wie in der Kindererziehung, wenn Gott mit uns umgeht. Was bringt man Kindern so bei? Putz dir regelmäßig die Zähne. Du wirst den Lohn davon haben, nicht der Zahnarzt. Du, wenn es nicht weh tut und keine Karieslöcher verursacht. Wasch dich, dann mögen deine Freunde dich auch, wenn du in der Pubertät bist, noch gut leiden. Räum ab und zu dein Zimmer auf, dann lädt die Mutti auch mal wieder Gäste ein. Was bringt man Kindern so bei? Und ich habe festgestellt, dass meine Kinder es lieben, Dinge mit uns zusammen zu tun. Und zusammen aufräumen, zusammen die Zähne putzen. Der Kaleb, wenn einer von den Großen die Zahnbürste in der Hand hat, er sucht seine Hähneputze, sagt er dann. Hähneputze. Manchmal macht er sogar das Geräusch der Elektrischen nach. Die Großen putzen elektrisch und er hat ja nur noch so eine Babyzahnbürste da. Und dann macht er. Er macht's nach. Er lebt aus der Beziehung und er lernt aus der Beziehung. Er räumt mit mir die Spülmaschine aus, ganz ungefragt. Möge es so bleiben. Voller Begeisterung. Er ist so glücklich, wenn ich ihn anlächle bei jedem Teller und bei jedem Glas. Und das ist gut. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, Schritte zu gehen auf Gott zu. Jesus wieder in die Augen zu gucken und zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte eine neue. Ja, Füllung ist doof, wir haben alles, sagt die Bibel. Aber wir müssen es freisetzen, wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen diese Beziehung neu leidenschaftlich anfachen. Und das möchte ich tun heute Morgen. Und mein Aufruf, der jetzt kommt, gilt euch lieben Christenhasen. Ich weiß, darf nicht dahin. Vielleicht darf ich ja hier hin. Hier zum Kreuz darf ich. ist auch egal. Ich möchte euch ermutigen, heute einen Schritt auf Gott zuzumachen. Ich habe hier mein Fläschchen dabei, mit Öl, ohne Öl. Das Öl macht's nicht, aber der Glaube macht's. Die Übereinstimmung mit dem Wort macht's. Und ich möchte euch bitten, dem Heiligen Geist die Frage zu stellen, ob ihr von diesem Aufruf betroffen seid. Ich möchte für euch beten, wenn ihr entschieden seid, ja, ich will mich auf das Richtige konzentrieren. Ja, ich habe einen Kompromiss oder ein Kompromissangebot und ich möchte das brechen. Ich möchte das auch vor jemandem festmachen. Der Aufruf ist für dich, wenn du eine Entscheidung treffen willst, dich neu wieder mit deiner Bibel zu befassen, zu meditieren. Dieser Aufruf ist für dich, wenn du eine Entscheidung treffen willst, neu mit der Kraft des Heiligen Geistes zu treffen. Und dieser Aufruf ist für dich, wenn du entschieden bist, von alten Dingen Abschied zu nehmen, die dein Leben bisher bestimmt haben und mit denen du heute Schluss machen willst. Es gab einen Punkt, letzte Bibelstelle für heute, da hat Gott Saul verworfen und hat sich einen neuen König ausgesucht. Samuel, sein Prophet, hat es nicht so gut verschmerzt, er hat getrauert. Die Bibel sagt in 1. Samuel 16, dass Gott zu Samuel spricht, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Und das ist mein Aufruf. Schau nicht nach hinten. Traure nicht. Mach einen Schnitt mit Dingen, die Gott dir heute Morgen gezeigt hat. Und füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Lass uns aufstehen vor Gott. Und Musik wäre toll per Lobpreisteam oder CD. Und ich möchte euch einladen, ganz zügig nach vorne zu kommen. Und ich habe Leute angesprochen vor dem Gottesdienst. Die Krögers habe ich angesprochen, die Christa und die Martina und die Dagmar und die Angelika möchte ich zusammen zu einem Team fassen. Und Bernd und ich. Und wir stehen hier einige Augenblicke und sind da für dich, wenn du eine solche Entscheidung treffen möchtest. Wenn nicht, haben wir einfach nur noch eine kernige Lobpreiszeit von einem Lied. Aber ich möchte euch von Herzen bitten, wenn dich das angesprochen hat, dann komm nach vorne, salbe und lass dein Horn mit Öl neu gefüllt werden und geh auf den Weg, den Gott für dich hat, ohne Kompromiss, mit neuer Ausrichtung auf den Heiligen Geist. Okay.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.